Diese neue Staffel, die Nummer 15, wird unterstützt von unserem neuen Kooperationspartner Mieteinander. Und das Konzept von Mieteinander ist deshalb spannend, weil es ein Thema betrifft, vor dem die allermeisten Vermieter zurückschrecken. Das Thema heißt Mieterhöhung. Besonders wenn du gerade ein Haus gekauft hast oder eins besitzt, wo die Mieten jahrelang nicht angepasst wurden, dann muss man sich natürlich fragen, wie komme ich dahin und was mache ich jetzt? Und genau da greift Mieteinander ein. Durch konstruktive und faire Gespräche mit deinen Mietern schaffen sie es, 30-40% Mieterhöhungen zu realisieren. Damit du verstehen kannst, wie das alles funktioniert, haben wir eine eigene Episode aufgenommen. Das ist die Nummer 239. Dort haben wir einen der Gründer, nämlich Philipp Netz, zu Gast. Und der hat auch ein Praxisbeispiel mitgebracht und erklärt, wie die konzeptionelle Arbeit funktioniert und wie der Ablauf ist und wie man dann auch konstruktiv auf Mieter zugehen kann. Und für den Fall, dass dich auch interessiert, ob dein Objekt Mieterhöhungspotenzial hat, gibt es einen Link. Das ist mieteinander-wohnen.de/1alage. Dort kannst du einfach mal deine ganzen Daten eingeben und dann mal schauen, was Mieteinander für dich erreichen kann. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der Episode von heute. Was die Bundesregierung jetzt tun müsste. Die Zahl der Baugenehmigungen steigt leicht an, doch eine Entspannung im Wohnungsmarkt wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Was müsste die Bundesregierung tun, um den Wohnungsbau neuen Schwung zu geben? Das ist unser Thema heute in der 1a Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist die Lage im Wohnungsbau? Was sind die Probleme im Wohnungsbau? Was ist kurzfristig zu tun? Welche Strukturreformen sind notwendig? Was macht die Bundesregierung? Warum passiert so wenig? Und was folgt daraus für den Markt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Mieteinander, dem Partner für konfliktfreie Mieterhöhungen mit 100% erfolgsbasierter Vergütung, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast, und heute sprechen wir über unser Lieblingsthema, naja, ein zweites, drittes Lieblingsthema vielleicht, nämlich es geht mal wieder um das Thema Baugenehmigung. Ihr konntet es vielleicht erahnen, als ihr den Titel gesehen habt, aber das ist sozusagen das, worum es heute geht, und das Ganze müssen wir mal auf empirische Beine stellen und dafür ist er heute hier, leichter Schnöf, wie wir in Hamburg sagen. Aber trotzdem unermüdlich am Mikrofon unser geschätzter und höchst wertvoller Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Mein lieber Michael.
Ja, hallo Hauke, grüß dich.
Wir müssen mal wieder reden über das Thema, was ist da eigentlich los mit den Baugenehmigungen? Eigentlich geht's in die richtige Richtung, trotzdem ist die Entspannung nicht in Sicht. Und das ziselieren wir am besten mal auseinander, indem wir anfangen mit, wo stehen wir eigentlich? Gib uns mal einen aktuellen Überblick über die Lage im Wohnungsbau in Deutschland.
Ja, zuletzt gab es ja ein paar positive Nachrichten. Die Baugenehmigungen ziehen an, deutlich gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Vormonat. Aber man muss eben wissen, bei den Wohnungsbaugenehmigungen, das Ganze ist immer auch relativ starken Schwankungen unterlegt. Ja, also das heißt, wir haben monatliche Zahlen vom Statistischen Bundesamt und da kann es eben mal schnell nach oben oder unten gehen. Deswegen ist ganz gut, das Statistische Bundesamt selber führt so eine Art Glättung durch. Ja, das heißt, man sieht dann, wie sich quasi der gleitende Durchschnitt bei den Baugenehmigungen entwickelt. Und danach sind wir jetzt so etwa bei 20.000 Baugenehmigungen pro Monat. Ja, und wir waren schon mal tiefer, das ist ganz klar. Wir waren schon unter 20.000, gerade so 2024. Aber wenn man jetzt mal zurückschaut, hatten wir eigentlich lange Zeit eine Phase, wo die Baugenehmigungen, die monatlichen Baugenehmigungen bei über 30.000 Einheiten pro Monat lagen. So, man kann es ja leicht raus hochrechnen, also 30.000 pro Monat bedeutet im Jahr etwa 360.000. Das ist so etwa das, was wir erreichen müssten. 20.000 bist du eben bei 240.000. Also das reicht auf jeden Fall nicht. Und wir sind jetzt eigentlich wieder so auf dem Wert eher, ja, so Anfang der 2010er Jahre. 2012, da hatten wir etwa den Wert. Also wir sind noch weit davon entfernt, wirklich hier auf dem Wachstums, auf dem soliden Wachstumspfad zu sein. Dazu müssen wir einfach sehen, die Fertigstellungen, die sind definitiv noch rückläufig. Wir haben im letzten Jahr jetzt 250.000 Fertigstellungen gehabt und aufgrund des Rückgangs der Genehmigung kann man relativ gut antizipieren, auf welchen Wert kommen wir. Wir als IW schätzen im Moment 230.000 in diesem Jahr, 210.000 im nächsten Jahr. Das IFO sagt, es geht vielleicht noch stärker runter auf unter 200.000. So, und auf der Expo hörte man jetzt schon, naja, vielleicht kommt dann 2027 die Wende, ja, back in heaven in 27. Ob das wirklich 2027 dann der Fall ist, das hängt auch ein bisschen davon ab, ob wir die Probleme im Wohnungsbau tatsächlich in den Griff bekommen. Deswegen ja die Folge heute. Aber ich sag mal, die Zahlen an sich geben noch nicht Anlass zu sagen, wir hätten jetzt die Trendwende geschafft.
Aber erstmal ist positiv positiv, oder? Also wenn es nach oben geht, dann geht's nach oben. Also das
ist so ganz der Politiker, ne? Der natürlich sagt, wir haben es geschafft, wir haben den Turnaround geschafft und das Himmelreich ist in Sichtweite.
Ja, so weit würde ich ja nicht gehen, aber immerhin ist es mal nicht weiter abnehmend. Das ist ja so der entscheidende Punkt.
Du hast ja insofern recht, der Trend spricht für die Entwicklung im Wohnungsbau. Also es geht schon ein bisschen aufwärts. Wir sehen ja auch, die Finanzierungen gehen ein bisschen nach oben, die Transaktionen gehen nach oben. Also es geht schon in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, wir sind noch längst nicht da, wo wir eigentlich sein müssten.
Dann stellt sich natürlich die Frage, also offensichtlich ist das Ganze zwar ein bisschen in die richtige Richtung gedreht worden, aber was sind dann die großen Probleme im Wohnungsbau? Also was ist der Hemmschuh? Warum geht das so langsam voran?
Ja, es ist letztlich mannigfaltig und das ist vielleicht auch Teil des Problems, dass du eben kein Thema hast, das alleine dafür steht. Also wir haben natürlich nach wie vor das Thema Bauland. Das Bauland ist knapp. Die Grundstückspreise, darüber klagen auch viele Projektentwickler, sind nicht wirklich runtergegangen. Was eben auch mit der Knappheit an Bauland zu tun hat, was aber vielleicht auch dafür spricht, dass viele Eigentümer von Grundstücken vielleicht in der guten Lage sind, warten zu können. Ja, das Warten kostet nicht viel, wenn du Bauland hast. Und anscheinend ist eben, oder letztlich die Einschätzung ist so, dass man davon ausgeht, dass Bauland auch zukünftig teuer sein wird, weil es vielleicht dauerhaft eben knapp ist. Also das ist das eine Thema. Dazu haben wir seit Jahren eben das ganz große Fachkräftethema. Wir haben im Bau große Probleme, die Fachkräftebedarfe zu schließen. Das ist vor allen Dingen bei den Baubeschäftigten mit akademischer Ausbildung so. Also Bauingenieure ist ein ganz schwieriges Thema. Meine Kollegen haben mal geschätzt, nur jede 10. Stelle kann rechnerisch besetzt werden. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber auch bei den typischen Bauhandwerkern haben wir große Probleme, wenn wir alleine mal auf das Thema Sanitär gehen. Da haben wir auch einen enormen Fachkräftebedarf. Alleine fehlen da 16.000 Beschäftigte. So, und jetzt werden wir uns klar machen, wir sind im Moment in einer Situation, wo wir eigentlich eher eine Krise haben, eher unterausgelastete Kapazitäten haben. Dann kann man sich schnell klar machen, wenn wir jetzt wirklich einen Aufschwung hätten und wirklich die Zahl der Baugenehmigungen oder der Wohnungsbau um 50% anzieht, dann wird es schwierig, das einfach durch 50% mehr Beschäftigte auszugleichen. Also das ist schon ein großes Thema. Und dazu haben wir natürlich das ganz große Thema, dass wir aufgrund des Zinsschocks 2022 immer noch in einer Situation sind, wo einfach Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen. Also wir haben in den 2010er Jahren erlebt, die Baukosten sind kontinuierlich gestiegen. Sie sind dann zwischen 2020 und 2022 nochmal extrem gestiegen, aufgrund Corona, aber später dann eben auch aufgrund hoher Energiepreise, aufgrund der eingeschränkten Lieferketten, die wir dann hatten, all diese Probleme. Und das war eigentlich immer auch kein Problem, solange die Zinsen gefallen sind. Das haben die kompensiert. Aber mit dem Zinsanstieg stellen wir jetzt einfach fest, dass Angebot und Nachfrage nicht mehr zusammenpassen. Der Markt reagiert darauf. Der Markt reagiert darauf eben, indem die Mieten jetzt stärker steigen. Das heißt, im Endeffekt, die Mietrenditen passen sich so langsam an das Zinsniveau an. Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber der ist auch noch nicht abgeschlossen. Ja, also das heißt, wir werden da noch weitere Entwicklungen sehen. Aber im Endeffekt muss man einfach sagen, und das haben, fand ich spannend, bei der Expo auch viele dann ganz explizit gesagt, bauen in Deutschland lohnt sich noch nicht. Ja, in anderen Ländern lohnt es sich durchaus, aber hier lohnt es sich nicht. Und das hängt eben damit zusammen, dass Baukosten, Zinsen und letztlich die Bereitschaft der Nachfrage dafür zu bezahlen, sprich dann entsprechend hohe Mieten im Neubau zu zahlen, dass das einfach in der Weise nicht gegeben ist. Und insofern sehen wir nur leichte Bewegungen, vor allen Dingen bei den Selbstnutzern passiert ein bisschen was. Da gibt es einfach viele, die sagen, naja, bei den hohen Mieten lohnt es sich so langsam mal wieder anders zu rechnen. Es gibt ein paar Kapitalanleger, für die es sich lohnt, aufgrund steuerlicher Regelungen. Ja, wir haben das schon diskutiert, die Abschreibung, die degressive Abschreibung, manche KfW-Programme, aber so im großen Stil passiert halt noch nichts. Und das ist die jetzige Lage, die wir da haben.
Ist ja vielleicht für den einen oder anderen zumindest im Forecast auch interessant, dass sich das selbst für den Fall, dass sich die Rahmenbedingungen ganz wahnsinnig ändern sollten, gar nicht so sehr ändern kann, weil einfach die Kapazität, um wahnsinnig viel mehr zu bauen, gar nicht da ist. Das bedeutet ja auch, dass eine gewisse Stabilität in den Trends drin ist, ne? Also wir haben dann ja die Situation, dass man sich darauf verlassen kann, die Mieten werden weiter steigen. Gute Nachricht für den einen oder anderen. Plus irgendwie derjenige, der drüber nachdenkt, irgendwie selber zu kaufen. Gut, kommen wir noch zu. Die Frage ist, ich habe gerade gesagt, also Kapazitätsausweitung ist schwierig, aber was können wir denn kurzfristig tun? Also was können wir denn tun, damit wir es jetzt irgendwie, damit wir das Boot rumreißen?
Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, die jetzigen Kapazitäten zu erhalten. Ich habe mir extra nochmal rausgesucht, wir hatten ja in einer der letzten Folgen das Thema Projektentwickler auch und dass die Stimmungslage bei den Projektentwicklern sich so verschlechtert hat. Und ich habe nochmal genau geschaut bei den Insolvenzen der Projektentwickler im Wohnungsbau, wie sich das entwickelt hat. Und wenn man da mal schaut, also es liegen jetzt die Zahlen fürs erste Halbjahr vor, dann sind wir 2025 schon bei 83 Insolvenzen bei den Bauträgern. Das klingt jetzt nicht viel vielleicht, aber wenn man mal schaut, so im Zeitraum 2012 bis 2021 waren das immer so die Jahresergebnisse. Ja, so viel sind im ganzen Jahr dann in die Insolvenz gegangen und das ist eben deutlich hochgegangen ab 2022. Wir hatten jetzt den Peak 2024, da waren es knapp unter 200. Ja, also das heißt, ich glaube 163 waren es, glaube ich. So, aber das heißt, wir sind jetzt eigentlich auf dem gleichen Niveau wie 2024, was die Insolvenzen angeht, wenn wir das einfach mal hochrechnen. Und das zeigt, da sind wir immer noch in einer sehr, sehr schwierigen Lage für die Projektentwickler. Ja, wir haben so etwa 4000 Projektentwickler, ja, um das einzuordnen. Also das ist schon nicht ganz, ganz unerheblich, was da passiert. So, und das heißt, wenn wir das jetzt so laufen lassen, dann ist einfach die Gefahr, und das zeigten ja auch die Befragung der Projektentwickler, es kann einfach sein, dass immer mehr die Luft ausgeht, ja, wenn sie nicht genug verkaufen können, um sie am Markt zu halten, dann kann das letztlich dazu führen, dass die aus dem Markt rausscheiden und das kann natürlich auch bei der Bauwirtschaft passieren, auch da sehen wir mehr Insolvenzen. So, und dann kann man sich natürlich klar machen, die Kapazitäten, die jetzt verloren gehen, die werden wir wahrscheinlich auch nicht wiedergewinnen. Und dann wird es umso schwieriger, diesen Turnaround zu schaffen. Deswegen finde ich es richtig, jetzt zu sagen, wir müssen auch die KfW-Förderung anpassen. Also eine Möglichkeit ist die KfW-55-Förderung, das zu fördern, was eben schon mal genehmigt war, aber was aufgrund der schlechteren Rahmenbedingungen nicht umgesetzt worden ist. Das ist eine Möglichkeit und wir könnten natürlich auch sagen, wir passen die jetzigen Programme an. Also wir haben ja zum Beispiel das Programm Jung kauft alt, das geht eher in den Bestand, aber auch da hat man ja gesehen, die Probleme sind einfach da, zu geringe Einkommensgrenzen, zu hohe Anforderungen für denjenigen, der kauft, deswegen nur 500 noch was Förderfälle. Das wäre sinnvoll, das anzupassen, aber genauso eben diese sogenannte Familienneubauförderung. Da kriegt man auch einen günstigen Kredit, wenn man eben einen Einkommen von weniger als 90.000 Euro als Familie hat und einen Neubau der allerhöchsten Energieeffizienzklasse kauft. So, und es wäre jetzt eigentlich ein leichtes gewesen zu sagen, das passen wir doch mal an. Ja, wir erhöhen die Einkommensgrenzen und wir sagen, jede Neubau zählt. Ja, und nicht nur, es gibt die Förderung nicht nur für den energieeffizientesten Neubau. Das sind tatsächlich Maßnahmen, die aber kaum ergriffen worden sind. Wir kommen gleich nochmal dazu, was die Politik gemacht hat, aber man muss gerade sagen, in dem Feld hat sie relativ wenig getan.
Ja, was ich von befreundeten Projektentwicklern höre, ist, dass vor allen Dingen das Thema Vorverkaufsquote im Prinzip auf Null runter ist, was man natürlich verstehen kann. Wenn ich irgendwo ein Eigenheim oder einen Teil davon erwerben möchte, dann möchte ich gerne nicht schon mal zeichnen, das Geld ist irgendwie schon mal auf einem anderen Konto und dann erlebe ich doch eine Pleite. Das ist ja das, was realerweise ganz viele Kunden auch sich gegenseitig erzählen, darf man sich ja irgendwie nicht vormachen, dass das nicht passiert. Was aber natürlich massiv auf die Bonität drückt. Das heißt, wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, die Projektfinanzierung hinzubekommen ohne diese Vorverkaufsquoten, dann bin ich im Prinzip schon gelackmeiert plus lange Zeiten. Also was ich mir vorstellen könnte, als ganz einfaches Mittel, wenn wir sowas wie Nachrangdarlehen von der KfW bekommen könnten für die Projektfinanzierung. Damit wären, glaube ich, ganz, ganz vielen Projektentwicklern geholfen, dass man einfach statt dieser Vorverkaufsquoten Nachrangdarlehen bringen kann. Das wäre ja ein einfaches Mittel zu sagen, verkauft wird's ja sowieso, nur nicht mehr vorab. Und das ist ja aber für viele Projektfinanzierungen einer der Punkte gewesen, an denen es dann jetzt hapert. Insofern wäre das, glaube ich, eine Geschichte gewesen oder ist eine Geschichte, wo man ganz einfach ganz vielen Projektentwicklern im Moment die Stange halten kann und sagen kann, komm, anstatt der Vorverkaufsquoten kriegst du ein Nachrangdarlehen und dann am Ende kriegen wir dieses Ding ja sowieso verkauft, aber dann kannst du halt die Projektfinanzierung durchhalten. Das ist, glaube ich, also ein einfacher Tipp aus der Praxis. Vielleicht interessiert es ja jemanden oder jemand hört zu.
Ist auch interessant, was du angesprochen hast, dass so dieses gegenseitige Vertrauen nicht unbedingt da ist. Ne? Also der Projektentwickler hat nicht unbedingt das Vertrauen, dass er alles verkauft, klar, und natürlich auch nicht die Finanzierung, aber die Kunden, die ja auch unsicher sind und sagen, will ich da jetzt jemanden beauftragen, der vielleicht dann doch in die Knie noch geht. Ne? Und das ist, glaube ich, schon etwas, was auch relevant ist, wo man ja einfach sagen muss, da ist der Markt schwierig geworden. Ne? Und das könnte natürlich solche könnten ja auch Bürgschaften sein, könnten Garantien sein. Ja. Ne? Also da wäre ja einiges denkbar, um hier zu reagieren. Ist schon erstaunlich, dass da eigentlich relativ wenig passiert.
Ja, ist so ein Teil, wo ich oder ist so eine Stelle, wo ich manchmal denke, es fehlt halt an der Fachexpertise. Ne? Also da wird sich nicht in den Markt hineingearbeitet im Sinne von, ich versuche jetzt mal zu verstehen, was das Problem ist, sondern ich mache halt irgendwie, also bei allem die KfW-Programme und so sicherlich auch alles gut, aber die großen Projektentwickler, die sind natürlich noch an anderen Ecken irgendwie dabei zu basteln und vor allen Dingen diejenigen, die es vielleicht nicht schon seit 1960 oder 70 oder so gibt und eine tolle Bonität haben und so. Gut, aber jetzt weiter. Welche Strukturreformen sind denn notwendig? Das ein oder andere haben wir gerade schon mal anklingen lassen, aber was könnten wir denn tun, um dem Ganzen noch weiter Rückenwind zu verhelfen? Zu Rückenwind zu verhelfen, so jetzt.
Ja, ich glaube tatsächlich, es braucht jetzt diese Strukturreform, damit wir zukünftig wieder günstiger und schneller bauen können. Also das ist ja eigentlich das, was wir die 10er-Jahre haben laufen lassen, dass wir schon gesehen haben, es wird immer teurer, aber angesichts der Zinsentwicklung irgendwie kein Handlungsdruck war. Und vielleicht sogar der ein oder andere Standard dann noch draufgesattelt wurde. So nach dem Motto, naja, wir können doch jetzt auch noch höhere Energieeffizienzmaßnahmen verlangen und wir können doch auch noch beim Schallschutz ein bisschen nachlegen. Und ne, es war so ein Wünsch dir was und das hat die Immobilien eigentlich immer teurer gemacht. Und aus meiner Sicht, wir haben auch schon früher mal darüber geredet, aber aus meiner Sicht müssen wir viel stärker mal auf das Ausland schauen, wie die das eigentlich machen. Und da gibt es eben eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich meine, wir haben uns vergaloppiert beim ganzen Thema DIN-Normen. Ja, es ist eigentlich, es gibt in allen Ländern natürlich Normen, aber sie haben nirgendwo diese Durchschlagskraft erreicht, wie das in Deutschland der Fall ist. Dass du eigentlich gar nicht mehr abweichen kannst von den DIN-Normen, weil es dann immer nicht Stand der Technik ist und jeder Erwerber quasi Anrecht auf den Stand der Technik hat. Also es ist in anderen Ländern so, dass einfach Zielwerte vorgegeben werden. Und diese Zielwerte dann erfüllt werden müssen, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Ja, und dann hast du natürlich einen stärkeren Anreiz, wirklich zu sagen, dann überlege ich mal, wie kann ich jetzt günstiger bauen? Gerade in den Fällen, in denen der Markt eben kriselt. Also wenn man mal auf die Niederlande schaut, es ist natürlich so, dass in den Boomzeiten das Bauen jetzt auch nicht schrecklich günstiger war, weil wenn der Boom da ist, dann will man natürlich, dann zahlen auch die Kunden mehr. Das gehört eben dazu und dann sind sie eben auch bereit, höhere Qualitäten zu bauen. Aber es gibt in den Niederlanden eben immer die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt auch mal wieder auf günstigeres Bauen und ich überlege mir genauer, wie kann ich die Zielwerte für den Lärmschutz, für den Energieverbrauch, für die Statik, alles Mögliche dann auch günstiger erreichen. Und diesen Anreiz, den haben wir einfach gar nicht in Deutschland, weil alles eben zementiert ist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde auch sagen, in Dänemark und anderen Ländern hat man auch speziell den sozialen Wohnungsbau da viel erfolgreicher als Experimentierfeld für günstiges Wohnen genutzt. Ja, und das ist auch etwas, was völlig schiefgelaufen ist bei uns. Auch im sozialen Wohnungsbau hat man immer dann den Ehrgeiz, ach, da wäre auch Energieeffizienzklasse A und QNG-Siegel und was weiß ich nicht alles toll. Aber es wird natürlich immer teurer. Ja? Und eigentlich müsste man konsequent sagen, wir schauen, dass wir sozialen Wohnungsbau gesellschaftlich eben auch so nutzen, dass man da mal ein Experimentierfeld hat, um günstiger zu bauen. Das heißt nicht, dass man schlechte Qualität baut. Das heißt nur einfach, dass man das, was eben an günstigen Potenzialen da ist, dass man das einfach auch mal testen kann. Und ich glaube, das ist auch definitiv zumutbar für denjenigen, der eben das Glück hat, so eine Neubau-Sozialwohnung zu bekommen. So, und das andere Thema ist einfach, wir sind bei der Digitalisierung noch weit hinten dran. Digitalisierung hat in vielen Ländern dazu geführt, dass man einfach besser zusammenarbeiten kann, dass man die einzelnen Gewerke besser aufeinander anpassen kann, dass die Prozesse einfach auch schneller gehen. Angefangen bei der Baugenehmigung, aber eben auch den Anpassungen an der Planung. Das ist sicherlich etwas. Und was eben für die Zukunft angesichts des Fachkräftemangels, ich weiß, du magst das Thema nicht, aber was einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass wir die industrielle Vorfertigung dann besser ermöglichen, ja, und dass du eben mehr von der Stange quasi erstellen kannst. Das hat einfach den Vorteil, dass du mit weniger Fachkräften auskommst und vielleicht eben auch aus der Industrie Menschen gewinnen kannst, die dann vielleicht im Bau stärker arbeiten wollen, die vielleicht nicht bei Wind und Wetter draußen stehen wollen, aber die bereit sind, in so einer Halle dann eben Vorfertigung zu betreiben. Und da hat man eigentlich auch wenig getan. Ne? Die Bauministerin hat immer davon geredet, dass das ja toll ist, aber an die Punkte ist sie nicht gegangen. Also dazu gehört zum Beispiel, dass man die Vergabe anders gestaltet, dass man eben auch großvolumige Vergaben zulässt, dass sich zum Beispiel mehrere Kommunen zusammentun und gemeinsam dann eben Aufträge für den sozialen Wohnungsbau vergeben können oder für den Bau von Studierendenwohnheimen oder was auch immer. Aber da haben wir auch noch nicht wirklich dran gearbeitet, mal ganz abgesehen davon, dass die Kommunen immer noch an ihren eigenen Auflagen und die Länder an ihren eigenen Landesbauordnungen festhalten. Also da ist viel zu tun, da sind viele Strukturreformen anzugehen, damit wir in der Zukunft dann auch wirklich günstiger bauen können.
Tja, ich glaube, da sind die Deutschen einfach sehr verliebt in ihr Subsidiaritätsprinzip, nicht wahr? Also jeder möchte gern das tun, wofür er zuständig ist und dafür hat er auch die Schulterklappen und so und das mache ich ganz alleine. Das Thema Vorfertigung würde natürlich für den mit dem Verkehr was machen, ne? Wir hätten viel mehr, also wenn wir mal drüber nachdenken, worüber reden wir? Keine Ahnung, 20% von 240.000 Wohnungen werden dann vorgefertigt, die müssen dann ja auch alle über die Straße. Das könnte wenigstens einer der wahren Gründe sein, weshalb es nicht angefasst wird. Und ohne dafür eine Lanze brechen zu wollen oder ohne zu sagen zu wollen, dass das der richtige Weg ist, nichtsdestotrotz haben wir natürlich, was die Betrachtung der Sozialwohnungen in Deutschland angeht, haben wir die Situation, dass wir ja immer darüber reden, was, wenn die Wohnungen aus der Bindung laufen. Also du hast ja immer nur 15, 20 Jahre lang Sozialbindung und danach geht das in den normalen Wohnungsmarkt. Plus die Betrachtung, das haben wir ja bei den Autobahnen auch gelernt, dass jeder sozusagen den gleichen Standard überall in diesem Land ein Anrecht drauf hat oder wie immer das sauber formuliert wird. So, Ich glaube einfach, da fließt einfach sozusagen vieles in den sozialen Wohnungsbau oder überhaupt in den Wohnungsbau rein, was eigentlich total sachfremd ist in der Überlegung, aber da seine Auswirkungen und Blüten treibt. Also nur als Überlegung, was dahinter steckt, das ist nicht nur einfach eine Strukturreform, sondern das ist ein politisches Erbe einer ganzen Geisteshaltung, die dahinter steckt, die dann in solche Blüten ausartet, möchte ich mal wohlwollend formulieren. Egal, die Frage ist, oder?
Ja, ich glaube, das Problem im sozialen Wohnungsbau ist, oder bei vielen Politikern vielleicht auch so diese Idee, eigentlich ist das, was wir haben wollen, als gesellschaftliches Versprechen, dass wir Bauen so subventionieren und es dadurch bezahlbar machen. Ja, vielleicht ist da auch so eine gewisse Anspruchshaltung entstanden, die ja eigentlich irreal ist, weil der soziale Wohnungsbau kann das nicht leisten.
Zumal sozial ja in dem Zusammenhang auch etwas ist, das wir mal hinterfragen müssen. Also was ist eigentlich mit dem Thema bezugsberechtigt eigentlich schiefgelaufen? So inzwischen lebt ja einer, der normal verdient, hat ja eine Bezugsberechtigung im sozialen Wohnungsbau. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, eigentlich haben wir da ja, das ist schon alleine deshalb völlig schief.
Ja, also großes Thema.
Fehlbelegung ist das Thema. Genau, Fehlbelegung. Der Zahnarzt, der sozusagen, oder die Zahnärztin oder mit anderen Pronomen, die sozusagen im Studium dann da einziehen und nicht wieder ausziehen, weil das nie wieder geprüft wird und so. Naja, das ist, genau, noch ein weiteres Feld, als man nur in Strukturreformen an der Oberfläche feststellen kann. Aber die Frage ist natürlich, was macht die Bundesregierung? Michael, was tut sie denn nun? Du bist ja ständig in den Tagesthemen, da ist ja nun auch die Bundesregierung zu Gast. Also erzähl mal.
Naja, das Erste, was sie gemacht hat, ist die Mietpreisbremse verlängern. Das zahlt auf das Thema nicht ein, das ist ganz klar. Sie hat jetzt auch eine Mini-KfW-Förderung eingeführt. Also ich hatte ja gesagt, KfW 55-Förderung wäre schön. Man hat das jetzt mit 59 Millionen für dieses Jahr unterstützt. Das ist auch nicht wirklich viel. Ne? Das reicht für wenige tausend Wohnungen, die man so erreichen könnte. Und es gibt Debatten, ob es nächstes Jahr auf 360 Millionen aufgestockt wird. Das wird aber auch nicht so richtig viel. Also das sind dann etwa 25.000 Wohnungen, die man damit fördern könnte. Das Potenzial wird aber bis auf 100.000 geschätzt, die man damit erreichen könnte. Also auch das nicht wirklich so, wie wir das wollten. Ja, und das, was jetzt gerade ja verabschiedet worden ist und worauf die Bundesregierung viel setzt, ist der Wohnungsbau Turbo. Der Wohnungsbau Turbo setzt aber vor allen Dingen bei dem Thema Bauland an. Und die Überlegung ist, oder die Möglichkeiten für die Kommunen sind jetzt dahingehend, dass sie eben schneller Bauland ausweisen können, ja, auch gar keinen B-Plan mitunter aufstellen müssen und dadurch eben deutlich schneller sind. Man hört aber von den Kommunen, dass es da viele Unsicherheiten gibt, ob das überhaupt geht. Und ich glaube, es adressiert ein Thema nicht, das eben viele Bürgermeister spüren. Es gibt kein Projekt, größeres Bauprojekt, wo es nicht eben großen Widerstand aus der Bevölkerung gibt. So, und damit muss der Bürgermeister. Thema Flächenfraß, Thema NIMBYs, Insekten, ne? not in my backyard, ökologische Probleme, Lärm. Also es gibt ja die verschiedensten Gründe. Und ja, also man sagt den Kommunen jetzt, ja, guck mal, das geht, aber so richtig viel Überzeugungskraft gibt man ihnen ja auch nicht mit. Ja? Also vielleicht müsste man wirklich überlegen, wie kann man den Kommunen da auch gezielt helfen, dass sie das umsetzen. Möglichkeit könnte ja sein, dass es dann eben auch gewisse steuerliche Vorteile dann gibt für die Kommunen, wenn sie das machen. Vielleicht auch eine gewisse Unterstützung bei dem Bau der Infrastruktur. Also ich glaube, man muss schon Überzeugungsarbeit leisten vor Ort, damit das auch wirkt. Also wie gesagt, es ist gut, dass es die Möglichkeiten gibt, aber damit es auch wirklich umgesetzt werden kann, brauchst du vielleicht einen breiteren Rahmen. Ja, und ich glaube, das hat man jetzt auch nicht unbedingt in den Fokus genommen. Aber insgesamt muss man einfach sagen, dieses Thema Strukturreform, ja, da passiert erstaunlich wenig. Ja, also man hatte mal viel über den Gebäudestandard E geredet, da habe ich bisher nicht wirklich was gehört. Das ganze Thema Vorfertigung zu unterstützen, habe ich jetzt auch nicht mehr viel gehört. Also so richtig viel passiert da tatsächlich nicht.
irgendwann mal unter dem Bundeskanzler Scholz, das hat er vorher als Bürgermeister schon gemacht, bürgerte sich ja ein, als Politikstil, alle ernstzunehmenden Probleme so lange mit Geld zu bewerfen, bis sie dann weggehen. Das hat bei der Elbphilharmonie wunderbar geklappt, bei einigen anderen Themen auch noch. Wenn man sich auch im Verhältnis anguckt, was sozusagen an Bürgergeld für Ukrainer ausgegeben wird oder Menschen aus der Ukraine, nicht mal geschlechtsneutral, es sind insgesamt jetzt 34 Milliarden. Und wie viel hast du gesagt? Wie viel 100 Millionen jetzt für 25.000 Wohnungen Förderung?
360 Millionen sollen ungeplant.
Genau, aber also deswegen sage ich das nur. Die Verhältnismäßigkeit im Bundeshaushalt für die einzelne Mittelverwendung zeigt eine Dimension der ernstzunehmenden Art, damit umzugehen und da wirklich was erreichen zu wollen, ne? Weil diese Menschen ja durchaus auch noch alle irgendwo wohnen wollen und wir brauchen auch deshalb noch mehr Wohnungen und Unterbringung und so weiter. Ich sag nur, wer ein Problem wirklich ernsthaft bewerkstelligen will in dieser Bundesregierung neuerer Art, bewirft es normalerweise mit Geld. Das kann man jetzt in diesem speziellen Zusammenhang nicht gerade behaupten, oder?
Ich weiß jetzt nicht, ob deine Zahl und der Vergleich mit den Ukrainern aber
ja,
lassen
ich
wir
weiß,
das mal.
Politisch korrekt war es nicht, aber interessant, weil die Dimension. Das sind offizielle Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit, die das veröffentlicht hat. Also für die Bürgergeldhilfen der flüchtenden Menschen aus der Ukraine sind insgesamt 34 Milliarden ausgegeben worden. Ich habe das nämlich auch nicht geglaubt und dachte so, nee, das ist auf jeden Fall Fake News, das gucke ich nach. Deswegen habe ich, wenn ich dann so die Verhältnismäßigkeit höre, das ist halt das, was ich meine, ne? Also wenn man sich wirklich hinsetzt und sagt, jetzt will ich das verstehen, jetzt will ich das Problem auch blöd, dann ist das nicht mehr so ein, ja, da machen wir auch so ein bisschen so ein paar homöopathische Dosen, sondern da müsste man dann mal so richtig klotzen. Also wenn man das wollte, könnte man bestimmt.
Ja, es ist schon erstaunlich. Ich beschäftige mich auch mit der Frage sehr, sehr intensiv und aber puzzelnd vielleicht, woran liegt das eigentlich, dass dieses Thema nicht so richtig Fahrt aufnimmt. Und ja, gut, man kann natürlich sagen, das Geld ist auch nicht mehr so reichhaltig vorhanden. Klar, wir haben das Sondervermögen und Ähnliches, aber das ist auch schnell irgendwie ausgegeben, ne? Also man merkt, so richtig viel Geld ist dann doch nicht vorhanden. Aber klar, wenn man wollte, ne, ich weiß jetzt gar nicht, die Mütterrente als anderes Beispiel, kostet ja auch mehrere Milliarden, glaube ich, ne, ist tatsächlich, also es ist erstaunlich wenig Priorität in dem Thema. So,
das ist, glaube ich, etwas, das wir so festhalten können, darauf wollte ich hinaus. Und du erkennst einfach an den Bundesmitteln die Priorität und die ist nicht hoch.
Aber wenn man sich dann mal überlegt, wie groß ist denn das Verlangen der Bürger wirklich nach Wohnungsbau? Dann muss man vielleicht auch mal feststellen, so ganz ausgeprägt ist das nicht. Also es gibt natürlich mal Demos zum Wohnungsmarkt, aber da geht es dann immer um Enteignen oder neue Mietregulierungen. Aber dass mal jemand aufsteht für Wohnungsbau und sagt, wir protestieren mal und wollen den Wohnungsbau, das passiert eben auch nicht. Ja, und irgendwie scheint mir das Thema da manchmal auch gesellschaftlich so aus dem Fokus zu geraten, dass man sich für die, die eben Wohnungen suchen, nicht unbedingt einsetzt.
Sind prozentual zu wenige.
Es sind vielleicht zu wenige, genau, es sind zu wenige. Wenn wir auch auf das sozioökonomische Panel zum Beispiel schauen, die meisten sagen ja, sie sind zufrieden mit dem Wohnen. Ja, also und vielleicht müssten die jungen Leute mehr aufstehen und sagen, wir wollen auch Wohnungen und wir wollen auch mal unser Einfamilienhaus haben. Aber da passiert erstaunlich wenig.
Na, hier kommt es natürlich auch zum Trick. Davon gibt es nicht so viele, ne? Von den Jungen.
Ja, genau.
Also prozentual einfach keine Lobby.
Richtig, ne? Vielleicht auch nicht so organisiert. Also das ist vielleicht die traurige Wahrheit, ne? Es fehlt... Welche Partei setzt sich da auch wirklich für ein, ja, dass es da den Wohnungsbau, also das ist vielleicht schade.
Schade ist auf jeden Fall.
Es ist eigentlich auch frustrierend. Ne? Also ganz ehrlich, es ist frustrierend. Wir diskutieren das ja auch schon lange und wir im EW machen lange Forschungen dazu und Vorschläge und es kommt dann aber einfach erstaunlich wenig. Also irgendwo ist der Leidensdruck vielleicht auch nicht groß genug.
Ja, vielleicht ist das, und das muss man an der Stelle dann mal anerkennen, auch eine Luxusdiskussion. Also ja, vielleicht ist es nichts, was wirklich ein echtes Leid auslöst. Weil wenn es wirklich Leid gäbe, dann gäbe es auch Demonstrationen, ehrlicherweise.
Ja, wir haben mal so einen Workshop gemacht mit jungen Menschen auch. Da ging es um junges Wohnen, Studierendenwohnungen. Und das fand ich auch erstaunlich. Die arrangieren sich dann einfach auch schnell damit. Das ist halt so teuer oder es ist halt so knapp. Und dann guckt man einfach, was man macht. Also das wird nicht so hinterfragt, dass es ja vielleicht auch anders sein könnte. Und tatsächlich, wenn ich mich so zurückerinnere, ja, als in den 90er Jahren dann geschaut habe, da war der Markt ja auch teilweise schwierig. Das hat man dann einfach so akzeptiert, dass es so schwierig ist. Ne? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, man ist dann schneller. Also gerade die suchen, schauen nicht so sehr vielleicht auf, wie könnte es denn anders sein? Und wenn das Angebot doch besser wäre, dann wäre es doch auch einfacher. Aber ja.
Ja, ich meine, die Zeit hast du ja auch eigentlich nicht, ne? Du kriegst irgendwo den Zuschlag an der Uni, also nehmen wir mal die Studierenden, und dann brauchst du eine Wohnung. So, ja, wäre schön, wenn es anders wäre, aber es ist jetzt genau so, da ist die Uni, da ist mein Platz, das will ich im Übrigen machen, was bleibt dir anderes übrig? Also, das ist an der Stelle einfach ein Friss oder Stirb. Außerdem darfst du ja nicht vergessen, dass die jetzt nicht auf so eine lange Lebensspanne wie wir zwei zurückgucken, sondern das ist ja alles irgendwie sozusagen gerade ausgezogen oder noch nicht ganz ausgezogen und so. Da ist ja irgendwie, vielleicht wird es in 2 Jahren besser, einfach schon eine kleine Ewigkeit. Könnte
genau,
ich Bachelor
so lange kann man
sein.
Eh nicht warten. Ja, ja.
Nee, genau, also das ist ja, ja. So, insofern glaube ich, ist es eine Folge richtig, dass da die Perspektive nicht da ist. Na gut, die Frage ist, was folgt daraus für den Markt? Was bedeutet das jetzt alles? Der Markt ist einfach dahin, oder?
Naja, also ich glaube, für Anleger sind das ja alles gute Nachrichten. Ne? Also das, was gesellschaftlich uns so schwer tut und was worunter die jungen Menschen natürlich irgendwo leiden, aber es bedeutet natürlich, dass der Markt einfach knapp bleibt. Und wir kennen aus den langfristigen Entwicklungen, immer wenn der Markt knapp ist, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, dann sind die Renditen ganz ordentlich. Ja, und wir sehen, dass die Mieten steigen. Wir sehen dieses Jahr die Preise steigen. Die Verknappung ist quasi vorprogrammiert. Wir haben weiterhin ja auch eine ordentliche Zuwanderung nach Deutschland. Das ist ein bisschen weniger geworden, aber wir sind ja auf Fachkräfte auch angewiesen. Also es muss tatsächlich ja auch eine gewisse Zuwanderung stattfinden. Das heißt, die Bestände werden weiter an Wert gewinnen. Und von daher ist es, glaube ich, ein spannender Markt. Also wir sind weit davon entfernt, auf eine Entwicklung zu kommen, dass irgendwann Überkapazitäten im Bau sind oder dass wir viel zu viel bauen. Das war so in Anfang der 90er Jahre oder Ende der 90er Jahre dann die Konsequenz, dass mal viel, viel gebaut worden ist. Aber das ist tatsächlich ja nicht der Fall. Und insofern muss man sagen, naja, wir haben da für Anleger eigentlich sehr gute Nachrichten, dass es eben auf lange Sicht, naja, gut lang oder mittlere Sicht, die nächsten 5 bis 10 Jahre, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Marktsituation gibt, die sehr, sehr spannend ist. Und in der tendenziell die Mieten auch weiter steigen werden.
Auf jeden Fall werden sie nicht fallen. Und das ist ja schon mal gut für jemanden, der finanziert und vermietet.
Naja, also dass du zumindest die Inflationsrate rauskriegst, das ist, glaube ich, unstrittig. Kommt also natürlich, es gibt auch in Deutschland nach wie vor andere Räume, strukturschwache Räume, schrumpfende Regionen. Das ist ein anderes Thema. Aber dort, wo wir eben Wachstum haben, dort, wo es wirtschaftlich einigermaßen läuft, da wird man auch weiter, gerade im Neuvertrag, eben auch weiter steigende Mieten haben.
Hervorragend. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Es ist ein wenig länger geworden als sonst. Ich hoffe, es war trotzdem spannend. Für den Fall, dass wir eine Frage nicht bearbeitet haben, die dich aber auch noch brennend interessiert, findest du in den Shownotes unsere E-Mail-Adresse hier direkt zu uns und dann versuchen wir das mit einzubauen. Es ist heute die Folge 6 dieser Staffel. Bis 15 zählen wir die letzte. Episode ist wie immer für deine Fragen reserviert. Ich danke dir, Michael, fürs Auseinanderziselieren für dieses Thema. Und wenn ihr mögt, dann sind wir auch nächste Woche Donnerstag wieder für dich da. Bis dahin alles Gute, genießt den Herbst und macht's gut. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du möchtest wissen, welches Potenzial Mieteinander bei deiner Immobilie heben kann? Dann fülle die Potenzialanalyse aus und schau dir bei Gelegenheit auch gleich das Beispiel Mehrfamilienhaus an, das Mieteinander in Norddeutschland so optimiert hat, dass am Ende 300.000 Euro Wertsteigerung zu Buche standen. Alle Infos findest du unten in den Shownotes und natürlich unter mieteinander-wohnen.de/1alarm.